Ulrich Wickert. Den meisten bekannt als Mr. Tagesthemen, nahm eine Zugfahrt mit 5 verschiedenen Regionalzügen auf sich, um am Schwäbischaler Bahnhof für eine Lesung einzutreffen. Ein Taxi suchte er vor dem Bahnhofsgebäude zwar vergebens, doch den Weg ins Sendestudio des Radios Dörfunks fand er trotzdem. Dort stellte er sich scherzhaft als der neue Praktikant vor. Miro Ruf sprach für Fokus Südwest mit dem Journalisten über sein neues Buch, darüber, was für ihn Heimat bzw. heimisch bedeutet, was die Faszination des Mediums Radio ausmacht, sowie über sein Anliegen, den Menschen die Angst zu nehmen. Die Zuhörer der Lesung am Abend waren von Wickerts Erzählungen angetan und fühlten sich an alte Zeiten erinnert, als er sie am Ende mit dem Wunsch einer geruhsamen Nacht verabschiedete.
Ja, Herr Wickert, erstmal vielen Dank, dass Sie nach Schwäbisch Hall gekommen sind, auch ins Radio Störfunk. Sie sind ja hier heute da, um ein Buch zu präsentieren. Das heißt Neugier und Übermut. Was erwartet denn die Leser dieses Buches?
Es hat ja einen Untertitel. Und der Untertitel ist sehr lang. Also es geht um Attentäter, Autoren, Bombenleger, über Kanzler, Kaiser, über Philosophen und Mörder, kurz um Menschen, die ich traf. Und wenn ich das Buch beschreiben sollte, dann würde ich sagen, in 25 verschiedenen Kapiteln, wo ich einzelne Personen beschreibe, erleben wir eine Arbeitsbiografie, die über die letzten 50 Jahre sowohl aussagt, was politisch passiert ist, was kulturell passiert ist, was sich gesellschaftlich verändert hat. Und dadurch, dass ich das an jeweils einer einzelnen Person oder an einzelnen Personen festmache, bekommt dies den Charakter von Porträts, in denen man aber sozusagen, weil ich mich in den anderen Personen spiegle, auch einiges über mich erfährt.
Sie hatten es ja bereits gesagt, Sie waren über 50 Jahre auch als Journalist an verschiedenen Orten tätig, auch nah an Personen dran, die, mal jetzt mal überspitzt formuliert, die Welt auch verändert haben. Welche Zeit war denn für Sie die spannendste und warum? Gibt es da eine oder kann man das nicht so runterbrechen?
Doch, das kann man schon so sagen. Ich war ja 14 Jahre lang Auslandskorrespondent der ARD. Davor war ich 7, 8 Jahre lang bei der Sendung Monitor. Und dann nach der Auslandskorrespondentenzeit war ich 15 Jahre lang Moderator der Tagesthemen. Und ich habe immer das Gefühl für mich gehabt, diese 14 Jahre im Ausland waren die spannendsten in meinem Leben, aber auch diejenigen, wo ich mich von der Arbeit her am allerfreisten gefühlt habe. Denn Sie sind in einem Studio, der Sender ist weit weg. Also wenn Sie in Paris sind, dann ist schon einiges weit weg. Wenn Sie aber in New York oder Washington sind, wo ich ja auch Korrespondent war, dann ist ja noch die Zeitdifferenz. Das heißt, es gibt nur einen beschränkten Zeitraum, in den die Redaktion aus der Heimat Sie anrufen kann. Und wenn Sie in Peking sind, da kann Sie sowieso schon keiner mehr anrufen. Also insofern ist die Zeit des Auslandskorrespondenten für mich die spannendste gewesen, auch deswegen, weil Sie dort sehr selbstständig arbeiten können. Sie sehen, also ich bin zum Beispiel in Peking, da lerne ich ihn Hans Müller kennen, aber ich erfahre eben auch, dass der Bruder des letzten Kaisers von China, der den Namen Puji trägt, aber der Bruder hieß Pujie, dass der noch lebt. Dann stellte ich den Antrag, ob ich den filmen durfte. Ja, ich durfte ihn filmen. Dann treffe ich ihn, er begrüßt mich erstmal auf Deutsch, aber das waren die einzigen Worte, die ich auf Deutsch konnte. Und dann gehe ich mit ihm in die verbotene Stadt, also den ehemaligen Kaiserpalast. Und das ist natürlich ganz unglaublich spannend, wenn der ihnen zeigt, wo sein Bruder der Kaiser geworden hat. Der Bruder ist ja mit 6 Jahren Kaiser geworden. Mhm. Und man hat seinen jüngeren Bruder ihm zur Seite gestellt, damit er jemanden zum Spielen hat. Also das ist faszinierend, weil natürlich, sie treffen diese Person, der Bruder war nur ein paar Jahre Kaiser und war dann auch sehr früh wieder entmachtet worden, kam später wieder dran, lebte aber weiter, auch als abgedankter Kaiser in der verbotenen Stadt und war eigentlich nur eine Marionette. Und dann haben er und sein jüngerer Bruder die Flucht aus der verbotenen Stadt geplant. Und wenn sie das alles so mitbekommen, dann können Sie nur sagen, das ist doch unglaublich spannend, wenn Ihre Neugier so ausgefüllt wird.
Das Buch heißt ja auch Neugier und Übermut. Sind das die Attribute, die Ihnen als Journalist zugeschrieben werden?
Ich glaube ja. Neugier versteht sich von selbst. So, das bedeutet Übermut. Also Übermut bedeutet bei mir nicht, also jetzt wirklich mit einem Luftballon 30 Kilometer hoch fliegen und dann rauszuspringen. Das finde ich schon, also mehr als Übermut. Aber das bedeutet für mich, Dinge zu machen, die mir Spaß machen oder die mich zu irgendetwas führen, was ich machen will und wo ich über gewisse Grenzen gehen muss.
Ich würde kurz noch gerne auf Ihre Biografie eingehen. Sie haben ja ein sehr internationales, bewegtes Leben, sind in Japan aufgewachsen als Sohn eines Diplomaten und so weiter, dann Paris, USA, Studium etc. Gibt es für Sie sowas wie Heimat? Wo fühlen Sie sich heimisch?
Ja, es gibt für mich Heimat, wobei das heimisch fühlen ein bisschen was anderes ist als Heimat. Ich fühle mich heimisch in Paris, da bin ich in die Schule gegangen, da war ich 10 Jahre lang Korrespondent. Ich fühle mich heimisch in Amerika, insbesondere in der Ostküste und in New York, wo ich auch Korrespondent war, Ostküste, wo ich studiert habe. Aber Heimat ist Deutschland für mich. Das hat aber eine Weile gebraucht, bis ich mir das klar gemacht habe, dass das Heimat war. Das hat auch damit zu tun, dass gerade die Generation, zu der ich gehöre, deren Väter sozusagen aktiv waren während des Dritten Reichs. Mein Vater war Parteimitglied. Und dass wir eine Auseinandersetzung hatten mit eben den Personen des Dritten Reichs und deswegen auch manchmal sagten, wir wollen keine Deutschen sein. Ich erinnere mich, dass ich in Paris in einem Café sitze, vor mir im Sommer, alles heiß, eine Frau mit kurzem Ärmel, da sehen sie plötzlich, die hat die KZ-Nummer am Arm. Und ich saß dann mit meinem Bruder, wir haben aufgehört, Deutsch zu sprechen, weil wir gesagt haben, das muss für die Frau ja furchtbar sein. Das heißt, man bekam klar mit, das Volk, zu dem du gehörst, hat entsetzliche Dinge gemacht, hat Menschen wie Ungeziefer in Gaskammern millionenfach getötet. Und das ist auch eine Belastung, auch dafür, auch, also es war für mich auch eine Belastung, sodass ich häufig sagte, nee, ich bin kein Deutscher. Ich habe mich aber dann intellektuell mit dem Thema wirklich beschäftigt, auch dadurch, dass ich lange Zeit in Frankreich gelebt habe und in Frankreich gelernt habe, was es heißt, mit seiner Geschichte und mit der Nation umzugehen, mit der Identität umzugehen. Ich habe auch ein Buch zu dem Thema deutsche Identität geschrieben, das heißt Deutschland auf Bewährung nach dem, was im Dritten Reich passiert ist. Und dadurch habe ich mich selbst und meine Identität klarer definieren können und gesagt, ja, Deutsch ist meine Heimat. Es hat mehrere Gründe, warum ich das sage. Der erste ist die Gefühle. Ich glaube, die Gefühle bestimmen als allererstes, wo Heimat ist. Dann kommen natürlich so Gerüche dazu und einfach normale Gegebenheiten. Aber warum Gefühle? Wenn ich in Frankreich analysieren muss, dass der Front National, also die Rechtsradikalen, 20% in einer Präsidentschaftswahl bekommen, wie passiert, dann kann ich das analysieren. Dann kann ich erklären, ja, das hat da und da und damit zu tun, aber es bedeutet eigentlich nur, es gibt höchstens 4% wirklich extrem radikal, die anderen, das sind Protestwähler und so. Wenn in Deutschland die NPD in einen Landtag mit 5% kommt, ärgere ich mich zu Tode. Da will ich das gar nicht mehr analysieren, sondern da gehen meine Emotionen mit mir durch. Das zeigt eben für mich, Deutschland ist meine Heimat. Dazu kommt als zweites, dass Deutsch die Sprache ist, in der ich mich ausdrücke. Und eigentlich das mache, was ich mache, Bücher schreiben, Krimis schreiben und so weiter, alles in Deutsch.
Man kennt Sie ja im Allgemeinen vor allem als Mr. Tagesthemen. Nervt Sie eigentlich diese Reduzierung?
Ach, Tagesthemen und Mr. Tagesthemen, das ist ein Ehrentitel, das ist was Wunderbares. Dadurch, dass ich das 15 Jahre lang gemacht habe, haben viele Leute mich hauptsächlich als das wahrgenommen. Und natürlich hat das andere dahinter erblassen lassen. Wenn Sie jetzt, gut, ich mache es seit 6 Jahren nicht mehr, jetzt nehmen Sie mal einen 36-Jährigen, der hat von 15 bis 30 immer mich bei den Tagesthemen gesehen. Woher soll der wissen, dass ich vorher in Paris gewesen bin oder in New York? Mhm. Also insofern, nein, es nervt mich.
Okay. Sie haben Monitor angesprochen, das gilt ja bis heute eigentlich als das ein Politmagazin in, ja, mit gutem Journalismus, recherchiertem Journalismus. Trotzdem hat es ja in der letzten Zeit immer wieder die Versuche gegeben, den Sendeplatz zu ändern, das Format zu kürzen. Werden wir in 20 Jahren noch solche Politmagazine im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen haben?
Ich hoffe es sehr. Sie sehen, es gibt ja dann auch immer wieder mal neue wie Frontal 21, das dann ins Programm genommen worden ist, was meines Erachtens eine ganz hervorragende Sendung ist. Also ich fände es schade, wenn es den kritischen politischen Journalismus nicht mehr geben würde. Ich finde es schade, dass es jetzt Panorama, Report, Fakt und Monitor kurz und zu Sendezeiten gibt, wo man sagen muss, ach, es gab früher Monitor montags um 20.15 Uhr.
Primetime.
Und gut, das war aber die Zeit, als es erste Programm, zweite Programm und dritte gab. Punkt. Das war natürlich die goldene Zeit. Mhm. Heute splittert sich das Fernsehen unglaublich auf, insbesondere dadurch auch, dass Sie jetzt übers Internet fernsehen können. Und trotzdem bin ich der Meinung, ja, wir brauchen es und es wäre wirklich eine Schande, wenn diese Sendungen verschwinden würden.
Sie sind ja mittlerweile auch im Hörfunk tätig. Sie moderieren eine Buchsendung auf NDR Kultur. Was können Sie über das Medium Radio sagen oder waren Sie davor auch schon mal im Radio tätig? Also viele Fernsehkarrieren beginnen ja eigentlich mit dem Radio, wenn man mal genau hinschaut.
Ich habe ja, bevor ich zum Fernsehen kam, angefangen, Hörfunkfeature zu schreiben. Und ich habe sehr, sehr lange auch parallel immer Hörfunk mitgemacht. Als ich noch Korrespondent war, habe ich immer wieder mal ein Hörfunkfeature geschrieben. Und ich finde es wunderbar, Hörfunk zu machen, weil ich mit Wickerts Bücher eine Stunde Sendezeit habe, um mich mit einer Person über entweder die Bücher, die sie macht als Verleger oder die sie übersetzt als Übersetzer oder Übersetzerin oder mit Autoren zu unterhalten. Und da ist das Hörfunk ein sehr gutes Medium, eigentlich ein besseres Medium als das Fernsehen, weil der Zuhörer sich sehr viel mehr konzentriert auf das, was er hört. Und gleichzeitig braucht er keine Bilder sozusagen zu sehen, sondern er entwickelt die Bilder in seinem Kopf. Das regt auch mehr an. Also ich mache sehr gerne Hörfunk.
Mhm. Noch ein Wort zu den freien Radios wie Radio Schwörfunk. Sind die freien Radios für Sie bekannt und welche Rolle spielen sie für Sie in der Medienlandschaft hier in Deutschland?
Die freien Radios sind was Wunderbares, dass es die gibt. Und die sind deswegen gut, weil sie der Vielfalt dienen. Gerade die Vielfalt ist ja das Schöne. Insbesondere, wenn sie dann wie das Programm von Störfunk eben auch noch ein intelligentes Programm ist.
Als letztes würde ich Ihnen noch gern Freiraum gewähren, um nochmal einen Ratschlag vor allem an die jungen Hörer zu geben, weil ich finde, Sie haben eine wirklich tolle Sache gesagt, dass man keine Angst haben soll, dass man sich was trauen soll, dass man einfach machen soll. Und deshalb können Sie das gern hier nochmal wiederholen, weil ich es auch wirklich was Wichtiges
finde. Also eines ist ganz wichtig. Wenn man etwas machen will, muss man Selbstvertrauen haben. Und wenn mein Buch Neugier und Übermut heißt, dann sage ich zum Schluss in dem Buch, man braucht gar nicht übermütig zu sein, man braucht noch nicht mal mutig zu sein, man darf bloß keine Angst haben. Das ist das Wichtige. Man muss sagen, ich will etwas machen, jetzt mache ich es einfach mal. Und dann auch viele Leute sagen, das geht nicht oder das hat noch nie geklappt. darf man sich nicht entmutigen lassen, sagen, wenn ich etwas machen will, dann mache ich es eben. Ganz egal, was die anderen Leute sagen davon. Denn das, was mich antreibt, was aus mir herauskommt, das gibt mir Kraft. Und genau das ist es, was jetzt wichtig ist. Wann wird man glücklich in seinem Leben? Man wird glücklich in seinem Leben, wenn man sein Leben selbst in die Hand nimmt. Und wenn man versucht, einen Beruf zu machen, der einen ausfüllt. Ich sage immer wieder, ich wollte nie Journalist werden, aber warum bin ich es geworden? Weil das meine Neugier befriedigt hat. Und weil ich dadurch Dinge gelernt habe, die ich nie hätte lernen können. Man macht einen Beruf, den man machen will, dann ist man nicht entfremdet, arbeitet man nicht entfremdet, sondern man füllt sein Leben aus. Dazu braucht man keinen Mut, sondern man muss einfach sagen, keine Angst. Und mach.